Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast. An meiner Seite ist, naja, mehr als nur ein Kollege. Ich würde ihn Freund nennen, ich würde ihn Bruder nennen. Lars Pausen.
Hallo Andreas, das hast du wunderschön gesagt. Ich könnte mir gerade auch keinen besseren Menschen vorstellen, mit dem ich in diesem Moment telefonierend hier einen Podcast aufzeichne. Hallo auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Gagreflex Podcast. Es läuft wie folgt ab. Ihr schickt uns eure Probleme an mail@gagreflexpodcast.de. Und dann ist da mal was Lustiges dabei, mal ist da was Widerwärtiges dabei, mal ist da was Spannendes dabei. Und Andreas sucht dann irgendwie die geilsten Fragen raus. Und dann machen wir uns drüber lustig.
Wie rattig darf es denn sein in Frage 1? Möchtest du rattig einsteigen oder möchtest du mit einem tollen neuen Phänomen, das wir, glaube ich, noch nie besprochen haben, anfangen?
Du hast gerade mit toll angefangen, das zu beschreiben. Und damit hattest du mich. So einfach bin ich zu kriegen.
Oh Gott, Leute, jetzt sehe ich erstmal, ich dachte, die Mail ist schon lang. Jetzt habe ich nochmal runtergescrollt. Nochmal das Gleiche. Okay. Gesichtsblind und zeichenunfähig. Ich, männlich 30, bin sowohl treuer Hörer seit Folge 1, wow, als auch gesichtsblind und unfähig, irgendwas zu zeichnen. Zur Gesichtsblindheit ein Beispiel. Ich arbeite jeden Sommer zum Spaß auf Festivals als Stagehand. Aufbau von Bühnen, Licht, Lautsprechern, Leute nackt auf Toilette filmen, das Übliche. Der letzte Teil kam von mir, da hatte ich neulich so eine Doku gesehen von Steuerung F, wo du, ne? Ja. So begab es sich, dass ich mich kurz vor Schichtbeginn mit einer anderen Stagehand unterhielt. Wir sind während der Unterhaltung beide in Arbeitskleidung, also Schutzhelm und Warnweste. Wir haben uns einander vorgestellt und kurz etwas zur jeweiligen Person erzählt. Ganz normaler Smalltalk eben. Das Ganze ging circa 5 Minuten. Danach kam vom Schichtleiter die Anweisung, sich noch das aktuell laufende Konzert anzusehen und anschließend beginne dann die eigentliche Arbeit. Gesagt, getan. Ich gehe also vor die Bühne und schaue mir die Show an. Ein oder zwei Songs später kündigt die Band das Ende an. Für mich das Signal zum Arbeitsbeginn. Ich drehe mich also zu der Person links von mir, links entlang ging es zum Sammelpunkt der Stagehands, und erklärte ihr, dass ich hier zum Arbeiten sei und nun meine Schicht beginne. Sie mich also vorbeilassen sollte. Die Person antwortet, ich weiß, mein Lieber, wir haben uns doch eben erst darüber unterhalten. Meine Schicht beginnt jetzt auch. Es war die gleiche Person, mit der ich mich vor nicht einmal 10 Minuten vorgestellt hatte. Für mich war diese Person ein völlig fremder Mensch. Absolut nichts an ihr kam mir vertraut vor. Nachtrag, ich war zu dem Zeitpunkt absolut nüchtern. Ja, auf Festivals wird viel gesoffen und anderes, klar. Aber wenn ich arbeiten muss, trete ich dort absolut pegelfrei auf. Auch zum Problem des Namenmerkens, das Lars erwähnt hatte, kann ich etwas erzählen. Gib mir eine Liste von 50 Namen von Personen, die beispielsweise in einer Firma arbeiten, und ich kann sie innerhalb kürzester Zeit fehlerfrei aufsagen. Frage mich aber, zu welcher Person der jeweilige Name gehört, und ich bin total verloren. Ein Trick, um damit klarzukommen, ist es, in persönlichen Gesprächen den Namen der Person ständig zu erwähnen. Ich rede beispielsweise folgendermaßen mit jemandem, den ich wiedererkennen muss. Hey Andreas, wie geht es dir heute Morgen, Andreas? Mein Lieber? Ach, Andreas, du bist mir schon Creep. Einer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich weiß, dass ich mir einen Namen plus Gesicht merken muss, spreche ich die Person einfach ständig mit Namen an, bis ich die Verknüpfung hergestellt habe. Darüber hinaus nutze ich Merkmale wie Art des Gangs und Körperhaltung, Haarfarbe, Kleidungsstil und Schuhe. Ganz wichtig, denn die ändern sich bei vielen Menschen nicht so häufig, zumindest nicht im Arbeitsalltag, um Menschen wiederzuerkennen. Das ist smart. Ganz wichtig ist auch die Stimme. Das merke ich immer dann, wenn ich mit meiner Freundin Filme oder Serien gucke. Sie erkennt Schauspielerinnen am Gesicht wieder, ich an der Stimme. Mir reichen häufig beziehungsweise 2 bis 3 Worte aus dem Off, um zu sagen, ja, das ist doch die Stimme von Charakter XY aus Serie sowieso. Nun zum Zeichnen. Hier, denn wir erinnern uns, er ist auch noch zeichenunfähig. Hier gibt es 2 Faktoren. A. Ich wurde zum Rechtshänder umerzogen. Wie ich mir da so sicher bin? Nun, meine Mutter war Linkshänderin und wurde zu DDR-Zeiten aktiv umerzogen. Das wurde damals halt einfach so gemacht. Meine beiden Brüder, im wiedervereinigten Deutschland geboren, sind Linkshänder. Ich hingegen wurde, wie meine Mutter auch, kurz nach der Wende, aber in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, wohl auch umerzogen. Wie alt ist der? 30. Also ich bin Linkshänder gewesen in der Schule, bei mir war das nicht mehr, aber ich weiß, die Generationen oder ein paar Generationen vor mir war das auch noch gang und gäbe. Zweitens, bereits im Kindergarten wurde ich aufs Schärfste ob meiner mangelhaften Zeichenkünste kritisiert. Es ging sogar so weit, dass mich die Erzieherin vor den anderen Kindern angeschrien hat, weil ich zu dem Zeitpunkt 3 bis 4 Jahre die Malpinsel nicht richtig ausgewaschen hatte und sie daher neue kaufen müssten, weil sie ruiniert hätte. Nochmal, das geschah bereits Jahre, bevor ich schreiben konnte. Und auch im weiteren Schulalltag hat sich Ähnliches fortgesetzt. Ich hatte in Kunst immer mit Biegen und Brechen eine 4, bis ich es endlich abwählen durfte. Zum Vergleich, mein Abitur habe ich mit 1,2 bestanden. In Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte stand ich 14 Punkte. In Mathe, Physik, Informatik und Chemie 13 Punkte. Auch in Bio stand ich in der 10. Klasse nur auf 10 Punkten, da Mikroskopieren ein Teil der Klausuren und Tests war. Das heißt, etwas unter dem Mikroskop ansehen und dann zeichnen, was man gesehen hatte. Ich erinnere mich, wie die Lehrerin während einer Klausur zu mir ans Mikroskop kam und bestätigte, dass das, was ich dort sah, das sei, was man sehen sollte. Als ich es dann zeichnete, wich die Zeichnung, laut Einschätzung der Lehrerin, so weit vom Gesehenen ab, dass ich auf 0 Punkte auf die Aufgabe bekam und damit eine 5 auf den Test. Das Ganze zog sich also wie ein roter Faden durch meine Schullaufbahn. Vom Geometrieteil im Mathematikunterricht und technisches Zeichen will ich hier gar nicht anfangen. Spoiler, ich hatte meine Mühe, dort überhaupt auf eine 4 zu kommen. Technisches Zeichen ist auch so ein klassisches DDR-Fach. Auch Dinge wie Fleißpunkte für die optisch schöne Gestaltung von Deckblättern für Hefter etc. gab es für mich nie. Die Konsequenz? Bis heute kann ich, selbst mit Lineal, kaum eine gerade Linie zeichnen. Wenn ich in einer feuchtfröhlichen Runde spiele wie Montagsmaler, steige ich aus. Allein der Gedanke, dass irgendjemand etwas, was ich gezeichnet oder skizziert habe, zu sehen bekommt, verursacht mir psychische Schmerzen, physische Schmerzen in der Magengegend. Daran kann selbst extremer Pegel und harte Drogen wie Kokain und MDMA nichts ändern. Glaubt mir, ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Alles in mir sträubt sich dagegen, irgendwas zu zeichnen. So, jetzt habe ich mich lange mein Leid geklagt. Anschließend will ich aber sagen, dass ich seit vielen Jahren erfolgreich in der IT-Branche arbeite, wo das Freihandzeichnen keinerlei Relevanz für meinen Alltag hat und man eher schief angeguckt wird, wenn man zu Zettel und Stift greift. Am Ende ist also alles gut geworden. Ich würde mich freuen, wenn der Text aufgrund der Länge vielleicht auch in Auszügen im Podcast besprochen werden würde. Ich muss übrigens sagen, oh, vielen Dank für den Podcast und euer Schaffen bei BTV wie auch als Musiker. Wow, I love you. Vielen Dank, danke fürs Übernehmen, Lars. Nachdem ich hier 2 Seiten vorgelesen habe, muss ich erstmal was trinken. Ja, entschuldigt bitte, meine Stimme ist immer noch nicht wieder die alte.
Ich wusste gerade nicht mehr, ob wir noch beim Gagreflex-Podcast waren oder einfach bei einem Hörbuch dieses Zuschauers, dieses Zuhörers, ja, dass er seine eigene Biografie geschrieben und hier vorlesen lassen. Wir wissen ja nun wirklich alles.
Und das war's für heute beim Podcast.
Ja, vor allem, er hat es ja noch geschrieben, Auszüge, aber da warst du dann zu faul, ne? Dass du da nochmal die wichtigsten Sachen einfach runterschreibst, ja?
Was denken die Leute? Ich führe eine ganze Redaktion voll von faulen Redakteuren. Meinst du, ich habe hier noch Zeit, so einen Brief zu redigieren oder was?
Es wird Zeit,
die tanzen mir so schon auf der Nase.
Wir gehen schön hauptberuflich zu Gagreflex. Lass doch mal deine Redaktion liegen. Was sind das da für Ochsen?
Ja, wir haben bald Personalgespräch, Lars, ey. Oh shit. Dann muss ich mir das wieder anhören, wie scheiße ich bin.
Also, finde ich interessant und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die 100 weiteren Briefe, die wir zu diesem Thema bekommen, Nachrichten, die wir zu diesem Thema bekommen, weil ja offensichtlich immer, wenn wir irgendwie so eine seltene Erkrankung ansprechen oder irgendwas Psychisches oder Intelligenz oder so, fallen uns die Leute ja die Türen ein, die Tore ein, und ist auch noch kein Spruch. wird wahrscheinlich auch wieder einen großen Nerv treffen, die ganze Sache.
Dazu die Doku wäre gesichtsblind. Erkennt ihr euch wieder? Arbeitstitel der Forschung dazu.
Du musst es einfach starten, jetzt endlich mal deine Reporterkarriere.
Ja, das stimmt, ey.
Ich kann das mit den Gesichtern ein Stück weit, ich habe darüber, wir haben das ja, glaube ich, auch letztes Mal angesprochen oder zumindest der Folge angesprochen, als es um die mangelnde, wie hieß es, die Aphantasie,
Aphantasie,
genau. Aphantasie ging, haben wir das auch angesprochen mit der Gesichtsblindheit, und ich habe darüber auch schon mal irgendwann so eine Reportage gesehen, und ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so krass wie bei unserem Zuhörer. Ich glaube, oft ist es so, dass du dann vielleicht auf den ersten Blick oder aus der Entfernung Gesichter noch nicht so richtig erkennen kannst und dass die Leute eben einfach länger brauchen, um Gesichter zu identifizieren. Ich bin mir sicher, wir kriegen da noch einige Erfahrungsberichte von unseren Leuten, die uns hören. was es da für unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber in gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Bei mir liegt es aber dann eher dran, dass ich vielleicht mit dem Kopf dann wieder, ich habe das in der letzten Folge gesagt, wie oft ich irgendwie abschweife mit den Gedanken. Und ich glaube auch, dass ich, wenn ich so lapidar mit jemandem spreche, wo ich weiß, es muss jetzt, also keine Ahnung, ein Handwerker oder so, wo ich weiß, ich werde jetzt mit dem nicht morgen wieder Bier trinken gehen oder so oder mit ihm irgendwelche Geschäftsverhandlungen führen, da merke ich mir die Gesichter einfach nicht. Und dann kann es auch wirklich passieren, dass drei Tage später wiederkommt und ich mir nicht sicher bin, ob das der Handwerker war, der hier war oder nicht, weil ich einfach mit dem Kopf dann schon wieder woanders bin. Oder bei einem Bäcker, ich bestelle was. Oder Supermarktkassierer.
Ja.
Mich fragt jemand, bei wem wer hatte ich denn gerade abkassiert. Kann schon auch mal vorkommen, dass ich mich da gar nicht dran erinnere, wer mich da abkassiert hat. Aber das ist bei mir dann eher ein Konzentrationsproblem.
Ja, ich denke immer so, also bei Aphantasie hatte ich manchmal so das Gefühl, naja, so krasses Vorstellungsvermögen habe ich jetzt auch nicht, wenn Leute irgendwie reden. Also in manchen Situationen schon, aber da habe ich so manchmal gedacht, naja, trifft das vielleicht in manchen Punkten auch auf mich zu. Bei Gesichtsblindheit null. Mhm. Also das Problem habe ich, da erkenne ich mich null wieder im wahrsten Sinne. Aber ich habe jetzt gerade mal so überlegt, weil also wenn man jetzt mit Leuten redet und so weiter, dann würde ich immer sagen, ja klar, erkenne ich die Person, mit der ich jetzt gerade geredet habe oder vor einer halben Stunde. Es gibt ja aber auch diese Tests und so, RTL testet mit Zwillingen und einer hat irgendwie ein weißes T-Shirt an und der andere ein blaues und dann tauschen die hinter dem Tresen so hin und her und die Kunden merken es natürlich nicht, ne? Also wenn man dann doch nur so halb hinguckt, ist ja was anderes, als wenn man wirklich bewusst jetzt mit jemandem das Gespräch sucht und dass man dann nicht auf alle Details achtet oder wenn Leute gesagt werden, sie haben jetzt gerade mit der Verkäuferin geredet, was hatte die denn an und dann wissen sie gar nicht mehr, was sie eigentlich gesehen haben. Und ich habe mir jetzt gerade so gedacht, weißt du, wenn man irgendwie mal, sagen wir mal, man läuft über die Straße und läuft irgendwie an so einem Mann vorbei, wirklich so völlig unbedarft. Vielleicht wirft man mal so einen Blick hin, aber nicht mehr als nötig. Und dann stell dir mal vor, es kommt irgendwie so eine Straftat und dieser Typ wird verdächtigt und man müsste den dann beschreiben anhand von einem Phantombild.
Oh Gott, ja.
Dann würde ich schon sagen, ich habe keine fucking Ahnung,
ja,
was ich da beschreiben soll. Geschweige denn, wie ich das ausdrücken könnte. Oder wenn manchmal so, weißt du, bei Aktenzeichen XY, dann XY, meine Güte, ich kann echt kaum sprechen. Nach 15 Jahren kriegen sie dann einen neuen Telefonhinweis und sagen, ich habe da einen Typen gesehen, der hat ein gelbes Shirt an.
Ja.
Und da denke ich so, what? Und dann daraufhin wird ein Phantombild erstellt. Das, da denke ich schon, so peripheres, wirklich wahrnehmen, wie die Leute aussehen, wirklich wahrnehmen, wie sie aussehen, da würde ich mich auch als schlecht einstufen.
Aber ich glaube, bei so Phantombildern, das ist nochmal eine extra Nummer, weil da wirklich auch viel Quatsch einfach beschrieben wird. Ich glaube, wahrscheinlich gerade wenn es darum geht, ja, vor 10 Jahren erinnern sie sich nochmal dran und beschreiben sie das. Das ist größtenteils Mumpitz, weil das kenne ich auch, dass einem dann die Geschichte, die Erinnerung, das Gedächtnis spielt dann mit einem Spielchen und du denkst, du hast ihn so gesehen, aber in Wirklichkeit sind es irgendwie so Zusammensetzungen aus, keine Ahnung, einer Serie, einer Filmfigur, die du gesehen hast, plus irgendwie einem Supermarktkassierer, den du gesehen hast und das verbindet sich dann zu einem Bild und du meinst, das ist irgendwie der, den du da beschreiben musstest, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Zusammensetzung aus anderen Erinnerungen, die dann diese Person quasi ergeben, die du da zeichnen lässt. Also ich glaube, das ist ganz
oft... Und jemand aus der Sesamstraße.
Ja, also das kann man nicht. Du kannst doch nicht mehr der Person, klar, wenn du ein Opfer bist und das Gesicht des Täters brennt sich ein, dann wirst du das wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Aber bei mir ist es auch so, dass ich das ganz oft gar nicht mehr weiß. Oder was schon häufig vorkommt, ist, dass ich eine Person sehe und sage, die kenne ich doch irgendwo her, aber keine Ahnung habe, woher. Und das bringt mich dann oft um und macht mir dann auch irgendwie Spaß, es zu überlegen. Gleichzeitig bringt es mich aber auch um und ich finde es geil, dass es mich umbringt. Und irgendwann kommt dann raus, ja, stimmt, das ist ja die, oft sind es dann irgendwie wirklich so Edeka-Kassierer, die du normalerweise nur im Outfit oder im Uniform siehst und da siehst du diese Straßenklamotten oder du siehst mehr als nur 50% des Körpers und das ist dann immer ganz verwirrend, wenn man dann die Person auf einmal auf der Straße rumlaufen sieht und dann weiß, stimmt, das ist das Gesicht, daher kenne ich das.
Das stimmt, gerade wenn es so, sag ich mal, monothematische Personen sind, die man immer nur in einem gewissen Umfeld wahrnimmt und nicht checkt, dass die auch ein Leben da außerhalb haben.
Und krass ist es ja, ne? Du siehst sie ja, wie du sagst, du siehst sie ja jeden Tag zweimal, wenn du da irgendwie bei uns jetzt bei Rocket Beans, wo wir ja auch arbeiten, nebenan im Edeka sind wir oft zwei, dreimal am Tag, wenn wir da arbeiten. Und ja. Wenn du die Person dann auf der Straße siehst, die du davor einfach schon 100 Mal gesehen hast und dir fällt nicht ein, woher du die Person kennst. Und das ist schon weird.
Aber so klassische Gesichtsblindheit muss, glaube ich, schon krass sein, weil, also das ist ja was auch immer wieder in super peinliche Situationen führt, oder? Weil Leute, also das ja wahrscheinlich auch als Affront wahrnehmen. Weil so Afantasie ist sowas, naja, das ist für einen halt scheiße. Mhm. Aber das ist ja was einen auch andere Leute denken, wie, ey, wir haben gerade 15 Minuten miteinander geredet, wie, du erinnerst dich nicht an mich? Willst du mich fucking verarschen?
Ja.
Und dann wahrscheinlich sogar eingeschnappt sind und er die Situation gar nicht aufklären kann, wie. Ich war gerade auf den Knien vor dir und hab dir ins Gesicht geguckt und du erinnerst dich nicht an mich?
Ja.
Das ist schon eine unangenehme Situation.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch in dem Fall, was er erzählte, als Roadie da, den anderen Roadie, und man macht irgendwie so auf Buddy und 10 Minuten später erinnert er sich gar nicht mehr an ihn. Ich finde da, also allein schon so von der Stimme, vom Geruch, da kam es dann wahrscheinlich sofort wieder, sodass man ihn doch erkannt hat. Aber das ist eine richtig peinliche Situation. Ich finde auch für mich persönlich, es gibt selten eine Situation, wo ich so richtig, was mir so richtig peinlich ist, aber wenn ich in einer Gruppe von Leuten irgendwie jemanden alle begrüße, weil ich sie ja schon kenne, und bei der einen Person stelle ich mich vor, ja, ich bin Lars, und die sagt, naja, wir kennen uns doch auch. Das ist mir, das passiert hin und wieder passiert einem das. Und das ist mir so fucking unangenehm, weil der dann ja auch denkt, aha, okay, an alle hier erinnerst du dich, aber an mich erinnerst du dich nicht. Und mir steht, dieser arrogante Moderatoren-Schnösel. So, aber das ist mir so unangenehm immer, ey.
Stimmt. Das ist natürlich unangenehm. Hatte ich aber noch nicht so oft, weil die meisten mich gar nicht mehr kennen. Also ich bin eher immer on the receiving end von sowas. Und denke dann, wie, wir waren noch 6 Monate zusammen. Ach so, der Freak. Ja, stimmt. Ja, da war ich richtig down und depressiv.
Habe ich mich dir letzte Woche nicht
aufbaut.
Habe ich mich dir letzte Woche nicht auch schon vorgestellt nochmal?
Ist dir das schon mal, ja gut, ist es schon mal, aber sowas schon mal passiert, dass man sich an jemanden dachte, ey, woher kenne ich den, und dann war es aus einer super unangenehmen Situation? Nee, ne? Weil, nee. Also ich denke jetzt natürlich nicht an so, ne? Fieken. So Ex-Freundin, logischerweise erinnert mich. Ich denke gerade so bei unserem Arbeitsumfeld, weißt du, wir machen ja auch Leute, die man von so Drehs kennt. Ja. Und ich überlege, okay, wenn ich jetzt, wir hatten letztes Jahr so ein Survival-Camp-Dreh, würde ich den Survival-Dude noch erkennen, wenn ich hier irgendwie bei Edeka sehen würde oder so? Und würde man denken, ach ja, du bist ja der Typ, der uns halt eine Ratte häuten lassen. Jetzt holst du dir hier gerade deinen Döner-Pom.
Ja, das ist ja ein Punkt, den du da ansprichst, der ja auch wirklich wahr ist. Wir haben ja mit so vielen Leuten wir haben mit vielen Leuten viel zu tun. Gleichzeitig muss man dazu sagen, naja, es gibt auch, keine Ahnung, Supermarktkassierer, um wieder bei dem Thema zu sein, die haben jeden Tag mit sehr viel mehr Menschen als wir zu tun. Aber was
stimmt,
unseren Job irgendwie besonders macht in der Hinsicht, ist ja, dass wir wirklich eng was mit den Leuten zu tun haben. Das heißt, wir unterhalten uns vor der Kamera, ist irgendwie eine gute Stimmung, es ist so fast wie Freunde. Viele denken, ja, die haben sich bestimmt total gut verstanden, weil man ja irgendwie in so einer Show einfach irgendwie so eine, naja, es ist ja irgendwo auch eine künstliche Situation erstellt, von so einem Interview zum Beispiel oder von so einem, keine Ahnung, was du meinst, so ein Survival-Trip, was man für eine Kamera mitdreht. Das heißt, es wirkt total vertraut, die Protagonisten haben offensichtlich total viel zusammen erlebt. Das heißt, es ist nicht so wie, keine Ahnung, die Arzthelferin, die eben jeden Tag 100 Patienten sieht.
Stimmt.
Die sieht mehr Leute, aber wir sehen auch sehr, sehr viele Leute und haben mit sehr, sehr vielen Leuten engen Kontakt sozusagen. Und das ist dann so peinlich, wenn man die dann nicht mehr erkennt. Wenn die Arzthelferin einen nicht erkennt, kann man sagen, naja, die sieht jeden Tag 100 Leute. Aber wenn dann der, wir hatten schon Gäste da, von denen ich nicht mehr wusste, dass der bei uns zu Gast war. Oder also dann kam es einem wieder, ne? Aber dann so, ja nee, der war doch noch nicht bei uns. Oder war der schon mal bei NDR, unsere Late Night Show, war der schon mal da als Gast? Dann gucke ich, ja tatsächlich, der war da. Dann kommt natürlich die Erinnerung wieder. Aber da, wenn du den jetzt irgendwie auf der Straße triffst und dich vorstellst, ja, das ist mir sogar, jetzt fällt es mir gerade ein, ne? Genau so eine Situation, lustig. Genau so eine Situation hatte ich wieder in Berlin, als wir die Gamevasion gedreht haben. Das war, die Gamescom ist ausgefallen dieses Jahr, die Videospielmesse. Und deswegen haben wir mit Freunden aus Berlin, mit Kollegen aus Berlin gedreht. Ein digitales Angebot quasi für die Gamescom. Und da war der, der Moderator, der
Maxim.
Maxim, ja. Da war Maxim.
Hand of Blood.
Nein, Maxim war da, riesiger Streamer auch und Caster und so von Videospielen. Und den fand ich wirklich, ich habe den jetzt live gesehen und habe gesagt, den finde ich richtig gut. Und dann bin ich mal so nach 1, 2, 3 Bier, bin ich auch mal zu dem hingegangen, habe gesagt, Maxim, ich wollte dir nur sagen, du machst echt einen guten Job. Und ich habe aber so gesagt, Maxim, ich bin Lars von Rocket Beans, du machst echt einen guten Job. So, und dann ist es mir erst viel später ist mir eingefallen, sag mal, fuck, der war doch mal bei Chat-Duell.
Ach, echt?
Ja, der war mal bei uns in der Show, also bei mir in der Game-Show, die ich moderiere, war der schon als Gast da. Und ich gehe zu dem in Berlin hin und stell mich vor. Und das war mir danach wieder so, ich habe es aber bestimmt 1,5 Tage nicht gemerkt. Und irgendwann kam es mir, fuck, und ich stell mich auch noch vor bei dem.
Okay, mit Summoners Inn? Okay, aber und Sola war auch dabei.
Was?
Okay, ach, aber Scheiße, ganz fairerweise.
Nicht dein Ernst, dann haben wir ja jetzt noch einen Fall. Sola war auch da?
Mit aber Sola
hatte ich doch auch zu tun. Mit dem habe ich doch die Kochshow gedreht jetzt in Berlin. Dem habe ich mich auch vorgestellt. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie peinlich ist das denn?
Also Maxim, wenn du das dir aber anguckst, Maxim hatte da noch super lange Haare, ne? Also das war schon ein anderer Maxim, den du da jetzt gesehen hast. Ich hätte den jetzt nicht erkannt.
Tatsächlich,
aber 2018 ist nicht lange her. Wir werden langsam zusammen Baywatch Berlin
das
für Arme.
Das ist nicht
wir
dein Scheiß, Erz. Guck dir das mal an. Mori war auch da.
Ja.
Mit dem habe ich doch auch gedreht.
Kennt seine Gäste nicht mehr.
Willst du mich verarschen?
Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, boah, krass, Lars Pausen, der Moderator. Krass. Alter, den fand ich damals so cool.
Nee, jetzt.
Der hat mir damals vor 2 Jahren gesagt, wie cool er mich findet. Und jetzt tut er so, als kennt er mich nicht mehr.
Oh Gott, das peinlich jetzt hier gerade live im Podcast. Das waren die alle drei, mit denen ich gedreht habe schon. Und die stellen mich jedem Einzelnen vor in Berlin. Freut mich, euch kennenzulernen. Okay, aber man muss...
Stark.
Also an der Stelle muss man... Holy crap, muss man wirklich mal sagen, ne? Ja, ich bin vielleicht ein bisschen vergesslich. Und ich hab's ja vorher
erklärt. Du bist fucking gesichtsblind, Lars. Du bist gesichtsblind.
Ich hab's davor eigentlich einleitend erklärt, wieso sowas passiert. Und jetzt sehen wir live, dass es tatsächlich passiert. Man muss dazu sagen, ne? Du hast schon gesagt, Maxim sieht ganz anders aus. Das ist vor 2 Jahren gewesen, waren die bei Chat-Duell und jetzt dieses Jahr habe ich die alle drei wieder in Berlin gesehen. Maxim sieht komplett anders aus. Der sieht jetzt einfach aus wie ein Rockstar. Damals sah er halt noch aus wie der Boy Next Door. Daneben Mori, der
damals Koch, sah er halt noch aus wie ein fucking Sachse. Sag's doch, was
ist. Ja, wie ein Sachse sah er aus. Mori hat in der Zwischenzeit einfach, keine Ahnung, 30, 40 Kilo abgenommen. Das heißt, er sieht auch aus wie ein komplett anderer Mensch.
Sola ist und du machst mit dem eine Kochshow und führst ihn wieder zurück zu seinem alten Gewicht.
Der ist Koch. Und Sola, gut, der sieht
und dann auch anders. Irgendwann hättest du gesagt, wenn er dick geworden ist, scheiße, jetzt erkenne ich dich wieder.
Oh Gott, das ist peinlich, Alter. Ich habe die alle drei schon in der Sendung gehabt.
Aber also, wir sind wirklich der unspannendste Medienpodcast aller Zeiten, ey. Weißt du, bei Klaas erzählt irgendwie was von, und Paul Ripke und die anderen Hanseln erzählen was von den großen A-Promis, die sie treffen. Und wir müssen hier nachgucken, wie die Streamer heißen, wir arbeiten.
Das sind die eigentlichen Topstars. Eigentlich haben wir die interessanten Geschichten hier.
Hör auf. Du hast letzte Woche erzählt, dass dein LOL-Typ dir nicht mal deine Festplatte zurückgeschickt hat mit deinen Fotos. Du hast Gamer.
Das war der Moment, an dem ich Gamer angefangen habe zu hassen. Wie so ein Superheld, der seine Superkräfte durch Atomkraft bekommt, habe ich meinen Hass durch Gamer bekommen, weil mir die Drecksau meine Fotos nicht zugeschickt hat.
Also was könnte man für Tricks ihm anbieten? Wir haben schon lange keine Tipps mehr gegeben, weil wir nur über unsere geile Medienwelt reden. Also was könnte er machen, wenn er weiß, okay, diese Person könnte vielleicht gleich nochmal wichtig werden. Und das hätte er bei der Arbeitskollegin ja zumindest als jemand, der weiß. Jetzt konzentrier dich wieder.
Ich bin gerade nicht bei dir, ey. Ich bin komplett weg.
Ja, als jemand, der weiß, okay, das ist eine Arbeitskollegin, mit der ich zusammenarbeite, die werde ich also noch 2-3 Mal wiedererkennen müssen. Du könntest zum Beispiel sowas machen wie, dass du dir so Sachen, also weißt du, so wie man früher als Kind so anderen Zettel an den Rücken geklebt hat, so könntest du halt jedes Mal, wenn du weißt, okay, jetzt treffe ich jemanden, mit dem ich heute zusammenarbeite, klebst du denen so Sachen hinten an die Kleidung oder vielleicht sogar mit einem Daumen machst du dir da ein bisschen Tinte dran oder Farbe und gibst denen so einen Daumen auf die Wange oder so eine fast beiläufige Bewegung. Und dann siehst du jedes Mal, wenn dir die Leute wieder begegnen, siehst du, ach, guck mal, der hat den Stempel auf dem Daumen. Der hat irgendwie einen Zettel auf dem Rücken. Ach, das muss doch die Person sein. So kannst du dir zumindest immer so 3-4 Personen quasi markieren am Ende des Tages.
Ja, das ist die subtile Art. Ich wäre eher so, würde ihm empfehlen, so eine Paintball-Maschine mitzunehmen, ein Gewehr. Und jeden, den er sieht, einmal mit einem Paintball markieren. Abschießen. Ah. Und dann alle farbigen Leute hast du schon mal getroffen.
Vorsichtig, wir sind hier nicht bei der New Yorker Polizei, wo das gang und gäbe ist. Aber man könnte zum Beispiel aber auch ganz galant immer ein Foto machen von der Person. Ich meine, wenn du auf Festivals bist, da ist es sind es Damen gewöhnt, dass irgendwelche Creeps Fotos von ihnen machen. Wenn du jedes Mal dir bei einem wichtigen Gesprächspartner jedes Mal ein Foto machst, wenn du irgendwie so, ey, ganz ehrlich, ich finde das so cool, dass wir hier zusammenarbeiten auf dem Festival. Wäre es irgendwie blöd, wenn wir zusammen ein Foto machen? Und dann machst du halt so ein Selfie mit der Person und dann kannst du jedes Mal, wenn du weißt, okay, jetzt könnte ich da wieder in so ein Gespräch verwickelt werden, guckst du einfach deine Galerie parallel durch.
Ich dachte erst an so Polaroids und dann hat er da zum Schluss so einen riesen Stapel an Polaroids und bevor er mit jemandem spricht, muss er erstmal den Stapel rausholen und die fallen alle auf den Boden.
So, also sehr lustig. Stimmt, und du klebst ihnen einfach die Polaroids an die Stirn.
Ja, aber das...
Von dir. Du machst ein Foto mit denen und dann klebst du denen das hinten an die Kleidung oder auf die Stirn und dann hast du jedes Mal nicht nur, wer das ist oder dass das jemand ist, den du kennst, sondern auch, wo du die Person kennengelernt hast. Da kannst du die sofort verorten, weil du auf dem Foto siehst, ach, wir haben uns ja im Puff getroffen.
Und du glaubst, die andere Person hat dann einfach komplett die ganze Zeit dieses Polaroid auch auf dem Rücken? Auch nach dem
Duschen? Also wenn mir jemand sowas an die Stirn batzen würde, würde ich doch erstmal überlegen, was das für eine Bewandtnis hat und das nicht sofort abreißen, oder?
Stimmt, ja. Und dann auch so noch 2-3 Jahre hängen lassen, weil ich meine, du tust der Person ja was Gutes damit.
Ja, würde ich schon machen. Also und man muss ja auch sagen, sag ruhig.
Nee, ich wollte hier schon wieder die Folge, also die Frage abmoderieren.
Na, ich würde sagen, ein bisschen Gesichtsblindheit ist ja auch normal, weil wenn man so durch die Stadt läuft, ganz viel blendet man ja automatisch aus an Informationen, was man so bekommt von Leuten, damit man eben nicht so reizüberflutet wird. Also ein bisschen normal bist du auch, und du könntest natürlich dich so entstellen, dass dich keiner ansprechen will, freiwillig. Das wäre natürlich auch noch eine Wahl, dass du irgendwie dich so ekelhaft gestaltest, dass jeder, der mit dir einmal reden musste, nie wieder Bock hat, auf dich zuzugehen. Du könntest zum Beispiel was super Ekliges essen, jedes Mal richtig viel Knoblauch und jeden, mit dem du quatscht, halt so voll stinken oder durch Alkohol oder so, dass keiner Bock hat, auf dich zuzugehen und nochmal mit dir zu reden.
Ja, also mir fällt es gerade wirklich schwer, dir da irgendwelche Tipps zu geben, weil ich bin so daneben gerade. Also das hat mich so weggeschallert hier, die ganze Nummer. Live, also dass du das auch nicht so richtig verstehst, was das gerade für ein Riesending für mich ist.
Ja, meine Güte, Show must go on. Also am Ende des Tages, die haben es doch auch nicht gesehen. Vielleicht hilft dir das. Keiner von den dreien hat gesagt, hey, wir waren auch damals bei Chat-Duell. Weißt du warum? Weil sie dich vergessen haben.
Ja, das wäre das Schönste. Das wäre das
Weil
Schönste.
Weil sie naja. Auf der Autobahn des Erfolgs vergessen haben, dass da ja noch niemand auf der LKW-Spur neben ihnen war.
Der masturbierende, nackte LKW-Fahrer. Der Lars Paulsen.
Nein, oh, also wenn das von denen keiner angesprochen hat.
Ja, hau raus.
Für die von der letzten Folge. Für die Aussteigerin. Da ging es ja um die Aussteigerin, die nicht weiß, was sie machen soll und durch Deutschland kurven will. Da hätte ich noch vorgeschlagen, dass ja der Job des LKW-Fahrers oder der LKW-Fahrerin gar nicht verkehrt ist für so Leute, die nicht an einer Stelle bleiben wollen, sondern immer unterwegs sein wollen.
Oh, ja. Aber das heißt auch ganz viele 15-Stunden-Schichten und so ein Kack, ne?
Ja, angenehm
Nie
wird das Leben
schlafen.
Nicht, aber halt auf Achse.
Auf Achse hieß meine ARD-Serie mit, wie hieß der denn? Heinz Hönig auf Achse.
Oh Gott.
Scheiße, das war ein Ding. Ey, meine Mutter hat damals immer Marienhof geguckt und alles, was danach kam, wurde auch gleich mitgeguckt. Und da war eine der Serien war auf Achse. 1987 bis 96, stell dir das mal vor. Fast 20 Jahre lief die Serie.
Geil.
Manfred Krug, Entschuldigung, nicht Heinz Hönig. Manfred Krug natürlich.
Mhm.
Auf Achse. Geile Nummer. Jetzt kriege ich richtig Bock, auf Achse zu bingen. Naja, gut, aber er hat noch einen zweiten Teil, Lars. Ich weiß, du bist gerade komplett von der Rolle,
ja.
Aber lass uns nicht vergessen, er hat über ein ganz wichtiges Thema noch geredet, nämlich, dass er überhaupt kein Talent hat im Zeichnen und hat das ein bisschen geblamed, dass er zum Rechtshänder umerzogen wurde. Ich muss auch sagen, ich bin ja Linkshänder und ich kann auch gar nicht zeichnen. Also, das geht bei mir gar nicht. Auch so Montagsmaler haben wir bei uns häufiger auf dem Sender in irgendeiner Form. Da bin ich auch immer super schlecht. Ich beneide so viele Leute, die einfach zeichnen können, was sie sehen. Das kriege ich nicht hin. Mir fehlen wirklich Grundvorstellungen von Formen, von Größenverhältnissen. Also das ist wirklich erbärmlich. Ich könnte nicht malen, wenn mein Leben davon abhängen würde.
Nee.
Das geht nicht.
Ich leider auch nicht. Das liegt wahrscheinlich nicht an unseren Hirn, sondern vielleicht auch viel so, wir haben es halt noch nie geübt und wenn man das viel übt, so eine Zeit lang habe ich viel so als Kind Sachen mit so Pauspapier, weißt du, so Abpaus-Dings, Butterbrot, Papier, weißt du, wo du so nachzeichnen kannst und dann lernst du ganz viel so die Techniken und wie so eine Hand überhaupt gezeichnet wird und dann konnte ich das auch wirklich nie ansatzweise gut zeichnen können, aber ich habe dann zumindest verstanden, wie man eine Hand zeichnet. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Also ich glaube, es ist viel Technik auch, aber ja, ich habe da auch gar kein Talent zu. Aber was mich noch gewundert hat, ist, dass er geschrieben hat hier mit, was ist denn das da für ein Ost-Abi wieder gewesen, dass er da im Bio-Unterricht, der Test bestand darin, dass du das zeichnest, was du gesehen hast. Das war bei euch Bio-Abi oder war das nicht im Abi? Also Bio-Abi ist doch nur hier Element A plus B ausrechnen und so weiter oder auch nicht hier irgendwelche scheiß Zellen aufzuzeichnen.
Nee, auch in Bio stand ich in der 10. Klasse nur auf 10 Punkten am Mikroskopieren, ein Teil der Klausuren und Tests war. Also nicht Abi, beruhig dich wieder.
Ja, aber
meinst
10.
du
Klasse,
in Ostdeutschland,
also da habe ich eine Doktorarbeit gemacht.
Aber sorry, meinst du in Ostdeutschland in der Schule gibt es fürs Zentralabitur für alle Mikroskope oder was? Gibt es ein Mikroskop, was sich 5 Schulen teilen? Da ist ein Schüler ist nur damit beschäftigt, von einer Schule zur anderen zu fahren und das Mikroskop von A nach B zu bringen.
Ach komm, das ist doch mittlerweile, ist es doch subventionär. Da sind die besten Schulen, die besten Autobahnen und so weiter im Osten. Also alles Quatsch.
Die besten Autobahnen. Hör auf, du Scheiß-Wessi. Irgendwann diskutieren wir das mal aus, Ost gegen West.
Das Wann ist wirklich ist so, die besten Scheiße. Autobahnen gibt es in Sachsen-Anhalt. Fertig.
Ey, fuck. Wir hätten voll so ein Wende-Spezial machen können. Es ist doch wieder jetzt 3. Oktober. Scheiße. Tag der Deutschen Einheit. Mauerfall im November könnten wir machen, aber das wird nicht so ausgeschlachtet von den Medien, ne?
Doch, das machen wir. Wir sorgen dafür, dass das Top-Thema Nummer 1 wird.
Ja, ganz Deutschland wird sagen, oh Gott sei Dank noch 2, ein Ostdeutscher und ein Westdeutscher, die darüber reden. ja, das machen wir mal. Wir rufen jetzt dazu auf, wir machen eine spezielle Ost-West-Folge. Wir haben das schon ein paar Mal so in einzelnen Folgen gehabt. Liebe Ossis, liebe Kollegen, die auch rübergemacht sind, schreibt doch mal, wie ist es in der neuen Heimat im Westen? Habt ihr immer noch Probleme mit den bösen Westdeutschen? Fühlt ihr euch immer noch nicht ernst genommen? Liebe Ostdeutsche, die im Osten geblieben sind, die da immer noch arbeiten und schaffen, in den restlichen, noch nicht geschlossenen Betrieben von den bösen Wessis, wie ist es da mit Vorurteilen? Und dann machen wir mal zum Mauerfall nachts live 4 Stunden Spezial.
Ja, machen wir nicht nachts und nicht live, aber das Spezial machen wir gerne. Und vor allem sehr wertvoll auch die Meinung von Wessis, die in Ostdeutschland wohnen und da quasi in die andere Seite rübergemacht haben. Das würde mich auch sehr interessieren. Also schreibt uns da gerne all eure Erfahrungsberichte an mail@gagreflexpodcast.de. Und jetzt kommen wir doch bitte noch zur anderen Frage.
Ja. Also zeichnen hast du wieder nicht mehr zu sagen, ne? Das ist wieder peinlich, wie du so diese ganzen kreativen Sachen wegmachst. Ganz ehrlich, Lars, dann kriegst du deine Ficky-Ficky-Frage. Ab wann ist es ein Dreier? Hallo ihr beiden, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und würde euch bitten, eine Grundsatzfrage zu klären, mit der sich die Gesellschaft viel zu wenig beschäftigt. Neben anderen Fragestellern fühle ich mich schon fast prüde. Eine ganz normale Sexgeschichte ohne Tiere, kein Code, kein Inzest oder ähnliches zur Story. Ich bin männlich, 27 und habe eine Freundin, die ich regelmäßig verräumen darf. Neulich wollte sie mit mir und einer ihrer Freundinnen an einen See. Soweit nichts Ungewöhnliches. Wir machen öfter was mit Leuten aus ihrem Freundeskreis. Nach dem See sind wir dann alle drei zu ihr, um noch was zu essen. Später am Abend habe ich etwas mit meiner F-Plus rumgemacht und hatte plötzlich ein weiteres Paar Hände in meinem Shirt. Ganz verwundert war ich nicht, da die beiden Mädels im Laufe des Abends schon so etwas angedeutet hatten. Das Ganze war ihrerseits wohl schon länger geplant. Jetzt kommt aber das Problem. Rein technisch habe ich die Freundin meiner Freundin nicht penetriert, obwohl ich ein ausdauernder Liebhaber bin und auch für beide Frauen genug Luft gehabt hätte, wollte sie nicht, dass ich ihn reinstecke. Küsse auf dem ganzen Körper waren okay, aber nicht auf den Mund. Anfassen war alles erlaubt. Reicht das jetzt, um vor meinen Jungs mit einem Dreier anzugeben? Oder hätte ich den Prügel auch bei der zweiten Frau in wenigstens einer Körperöffnung versenken müssen? Gruß, euer...
Punkt, Punkt, Punkt. Ach, das Schöne bei Gagreflex ist ja, dass ich mittlerweile deine Stimme, deine Vorlesestimme, weil du die Fragen ja immer vorliest von unseren größten Ratten, die verbinde ich schon so richtig mit so einem rattigen, ekligen Perversen.
Das ist für mich so die perverse Stimme. Andreas liest.
Deine Frage ist immer sofort, habe ich so einen Perversling im Kopf. Und jetzt der Typ, der hier einen Dreier hatte, das ist auf jeden Fall ein Dreier, mein Lieber. Das kann ich dir bestätigen. Ich bin von der offiziellen Dreierkommission und wir haben da lange verhandelt und gesagt, das ist ein Dreier.
Du streitest dich jedes Mal, wenn du angerufen wirst, musst du sagen, nein, hier ist nicht die Basketballgesellschaft für Deutschland. Bei uns geht es um andere Dreier. Das ist dein ständiges Problem, dein Gezetere. Also warte mal, ich muss mich noch mal kurz in die Materie einlesen. Hatte plötzlich ein weiteres Paar Hände in meinem Shirt.
Naja, also rein faktisch gesehen kannst du ja auch einen Dreier haben mit einem anderen Dude und einer Frau. Und du musst jetzt nicht dem anderen Dude dafür, den musst du nicht anal penetrieren dafür, dass man sagen kann, das war ein Dreier. Musst du nicht machen. Kannst du machen, aber ist nicht Pflicht, um im Guinness Dreier Record Buch aufzutauchen. Das reiß ich mal zusammen an. Du hustest ja wirklich so ein richtig trockener Husten. Lass dich mal untersuchen, ey.
Weißt du, wann ich husten muss? Weißt du, wann ich immer husten muss? Wenn jemand offensichtlich keinen Dreier hatte. Dann führt das bei mir zu einem Hustenreiz. Dieser Mann ist jungfräulich. Dieser Mann hatte Sex mit seiner Freundin, während eine Freundin zugeguckt hat. Das ist kein Dreier. Sorry, aber... Nee.
Ja, nein, also ich würde sagen,
der Mann vielleicht hatte noch nie in seinem Leben Dreier.
Zur Bedingung würde ich vielleicht dazu schreiben, in die offiziellen Statuten, dass schon dann die Freundin wenigstens irgendwas auch mit deiner Freundin oder mit deiner Freundschaft plus Frau hätte machen müssen. Also falls die sich berührt haben, sei es geküsst, sei es mit Fingern irgendwas gemacht, dann ist es ein Dreier. Wenn die sich auch nicht berührt haben und ihr beide euch ja auch nur so angeküsst habt, dann muss ich den Dreier leider wieder zurücknehmen, die Urkunde.
Auch das Tagesgeschäft bei dir, Leute anzurufen und Dreier zu streichen und zu sagen, sorry, nein, wir haben jetzt entschieden, sie hatten keinen Dreier. Also wer dann einen Dreier gehabt hätte in deinem ersten Szenario, wäre seine Freundin gewesen. Ich glaube, man kann zu dritt in einem objektiv gesehen Dreier sein, ohne einen richtigen Dreier gehabt zu haben. Aha. Denn wenn er einen Dreier gehabt hätte, würde er uns nicht fragen, ob er einen Dreier hatte. Er ist so unsicher bei dem, was da passiert ist. Es muss mindestens für einen Dreier müssen aus meiner Sicht alle drei Geschlechtsteile sich einmal gleichzeitig berührt haben.
Nein, mehr als drei Sekunden.
Es muss eine perfekte 21, Verbindung 22. geben.
Bleib noch.
Ey, weißt du, das hab ich schon fünfmal erzählt, aber ich hatte doch mal mit Christian Rach diese Sendung. Und dann hatten wir mal diesen Christian Fall. Rach
einen Dreier.
Der hat ja jetzt einen Podcast mit Bosbach. Entschuldigung, können wir die beiden mal bitte einladen? Ja. Und dann ist uns was runtergefallen in der Küche. Und dann habe ich scherzhaft zu Christian Rach gesagt, naja, die 3-Sekunden-Regel oder die 5-Sekunden-Regel, das ist ja auch so ein Quatsch, oder? Und dann meinte er so mit richtig ernster Miene zu mir, nee, das ist schon so, es dauert 5 Sekunden, bis da Keime drauf sind. Also bis 4 kannst du das noch ganz normal aufnehmen. Und ich war halt komplett schockiert, dass das offensichtlich wissenschaftlicher Konsens ist. Nein, und so würde ich auch sagen, oder? Das heißt, mein großer Mentor hat mich verarscht.
Was? Ja, natürlich,
der hat mich Schüler verarscht, wurde, als er gesagt hat, er würde nie einen Podcast machen.
Der Schüler wurde schön geluxt.
Er hat zu mir gesagt, er würde niemals mit jemandem anders einen erzkonservativen Podcast machen. Zack, Auftritt Bosbach.
Es blieben ja für ihn nur 2 Varianten, entweder Bosbach oder Andreas Links.
Ja, oder? Also als ich es gelesen habe, dachte ich, naja, so weit kann ich nicht davon entfernt gewesen sein. Und deswegen glaube ich, diese 5-Sekunden-Regel gilt auch bei einem Dreier. Ich sage nicht, dass sich alle Geschlechtsteile gleichzeitig berühren müssen. Was denkbar ist, ist eine Hand am Penis des Mannes von einer Frau, die Hand dieser Frau gleichzeitig mindestens an der Brust der zweiten Frau, während die dritte Person, die zweite Frau, mindestens einen Finger an der Vagina der Frau hat, die eine Hand am Penis hat. Und lieber Afantasie, Leute, I am sorry, dass ihr euch das gerade nicht vorstellen könnt. Und lieber Fragesteller von eben, sorry, dass du es dir nicht zeichnen kannst.
Ich habe leider große Fantasie und habe dementsprechend jetzt einen Halbständer. Meine Vorstellung. Ja, also da gibt es natürlich viele Streitereien. Es gab dazu ja auch die großen Dreierkriege in den 80er Jahren, wo genau sowas thematisiert wurde. Ist es Schwanz, ist es die Schamlippe, reicht die auch schon? Sind es 5 Sekunden, sind 3 Sekunden? Man weiß es nicht.
Ja.
Ich meine, er hat natürlich vor allem Angst, es seinen Kumpels zu sagen, stolz. Und die sagen dann, ja, aber hast du beide auch gefickt? Und dann sagst du,
ich
hab da nur mit den Fingern. Und dann sagst du, ja, dann hast du auch keinen Dreier gehabt. Die Loser, die noch nie in ihrem Leben irgendeine eine Pussy in der Hand hatten, lachen dich dann aus, weil du keinen richtigen Dreier hattest. Nein, ich finde, du bist ein stolzer Führerscheinhalter eines Dreiers. Ein Dreierscheinhalter bist du.
Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Lupen, wie Gerhard Schröder sagen würde, das ist kein lupenreiner Dreier, würde er, glaube ich, wirklich so sagen, wenn man ihn da ansprechen würde auf diese Mail. Das ist ein Problem und du spürst es auch, deswegen bist du so unsicher und wendest dich an Lars Pausen und Andreas Links, um diese Frage zu klären, die da in der Luft schwebt.
Aber es gibt doch ganz...
Nein, also für dich war es kein Dreier.
Eigentlich gibt es doch, also wenn Juristen ein Problem haben, dann schauen sie einfach, dann öffnen sie das Grundgesetz und dann finden sie da die Lösung. In deinem Fall öffnen wir für uns Dreier-Experten, öffnen wir einfach eine geläufige Pornoseite, zum Beispiel Pornhub, und schauen da mal in die Statuten rein. Wenn du da bei Dreier mal schaust, nach diversen Videos, wirst du sicherlich hier und da mal ein Video finden, vielleicht sogar 30-40% der Dreier, die da stattfinden, ohne Penetration des einen Körpers. Das findet häufig statt. Es wird trotzdem als Dreier deklariert. Also wenn ihr die Sache gefilmt hättet, dürftest du es legal bei Pornhub als Dreier hochladen.
Okay, warte mal. Ich bin natürlich auf Wikipedia. Ein Dreier beinhaltet alle Formen des Geschlechtsverkehrs, sowohl abwechselnd nacheinander zu zweit als auch gleichzeitig zu dritt in fließenden Wechseln. Dazu kommt die Lust am Zuschauen.
Fließenden Wechseln. Auf keinen Fall dürfen kurze Pausen zwischen den Stellungen gemacht werden. Es muss ein fließender Übergang sein.
Dazu kommt die Lust am Zuschauen und am Gesehenwerden und die, hallo, kannst du das bitte nicht ins Mikro machen?
Nee, das mache ich ja, das denke ich bei dir auch immer, aber wir machen es ja logischerweise nur in unser Telefonmikro, du Dödel.
Ach so. Und die entsprechend, ja, kannst du es vielleicht nicht ins Telefonmikro machen, Depp?
Ich habe Earplugs drin. Ich habe einen Anal-Plug
drin. Du hast Anal-Plugs wieder drin. Und die entsprechend zusätzliche Erotisierung der Situation. Ich lese nochmal vor. Dazu kommt die Lust am Zuschauen, Voyeurismus und am Gesehenwerden, Exhibitionismus. Das heißt, wenn zwei Leute Sex haben und du machst es dir dazu im Schaukelstuhl, weiß nicht, warum ich gerade in meinem Wohnzimmer lang gucke, dann ist es theoretisch auch ein Dreier. Ja, klar. Aber ist es ein echter Dreier? Not really. Was ich aber sehe hier,
also da muss
dringen zwei Männer gleichzeitig in eine Frau ein, spricht man von der Doppelpenetration. Umgangssprachlich auch Sandwich oder Doppeldecker genannt. Mhm. Doppelpenetration ist auch möglich, wenn zwei Männer gleichzeitig in die Vagina oder seltener und oft nur mit vorheriger Übung möglich, gleichzeitig in den Anus einer Frau oder eines Mannes eindringen. Eine weitere Variante ist die Penetration
Stretchübungen
von zwei Männern gleichzeitig in der Schamregion und in den Mund bei einer Frau oder einem Mann. So, was ich aber auf den Bildern sehe, gibt mir wiederum recht. Denn auf den zwei Illustrationen, die offensichtlich von Own Work by Uploader,
steht alles auf Wikipedia?
Die lizenzfrei sind, ja, sehe ich zwei Fotos, in denen alle drei Körper miteinander verschlungen sind. Auf dem einen Bild sehen wir zwei Frauen und einen Mann. Der Mann liegt, die Frau sitzt in Reiterstellung, küsst dabei die zweite Frau, die wiederum Face-Sitting bei dem Mann betreibt.
Jesus.
Also auf mit ihrer Vagina. Das ist für mich das, was man landläufig als Dreier bezeichnet. Im zweiten Bild sehen wir eine Frau auf dem Rücken liegen. Ein Mann penetriert sie mit leicht angewinkelten Beinen, greift ihr dabei an die Brust, während die Frau sich diesem Freudenspiel gar nicht widmet, sondern mit ihrer Hand am Sack eines anderen Mannes ist, der hinter ihrem Kopf kniet. Jesus. Mir geht's darum, dass bei einem Dreier ständig alle drei Körper wie in einem Human Centipede verbunden sein müssen. Das ist für mich eigentlich ein Dreier, wenn ständig ein Kontakt zwischen allen Körpern herrscht.
Krass, das steht alles auf Wikipedia, oder was? Ja, also finde ich wirklich krass, dass das da auch so steht, mit der doppelt ins Arschloch rein und so. Und wir überlegen, ob wir vielleicht ein bisschen zu derbe sind. Dabei steht es halt einfach im gottverdammten Wikipedia-Duden des Internets. Also wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen. Ich glaube, auch hier als Jurist möchte ich da gerne nochmal, nicht im Ansatz Jurist, da muss man ja oft ganz genau die Sätze nochmal anschauen, weil du zwischenzeitlich hast du das jetzt hier einfach so schwarz auf weiß ins Gesetz reingeschrieben, dass es schon als Dreier gilt, wenn man nur zuschaut. Ich glaube, was der Satz eigentlich sagen wollte, dazu kommt Voyeurismus und so, ist, dass wenn du gerade beim einen Dreier hast, machst du das auch, weil du es geil findest, dass dir jemand gerade, also der Dritte, beim Sex zuschaut. Mm. Darum geht es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir hier, da müssen wir ganz vorsichtig sein, was wir hier für Regeln und Gesetze aufstellen, davon sprechen können, dass es schon Dreier ist, wenn du nur zuschaust. Dann ist ja jeder, hat ja jeder schon Dreier gemacht, der in Prag in so einer Fickbar einem Pärchen zugeguckt hat, wie sie auf der Bühne stehen und ficken.
Danke, endlich sagt's mal einer. Genau, deswegen bin ich da auch für eine scharfe Trennung. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu radikal in meiner Forderung, aber für mich brauche ich die drei Körper im Fluss. Und du hast dich aus Unsicherheit an uns gewendet, und wir müssen bestätigen, dass du nicht beide Stimmen erhältst,
genau,
heute, die dir bestätigen, dass du einen Dreier hattest.
Anhand
deiner Beschreibung bisher.
Wenn du zu deinen Kumpels gehst, sag ihnen, also der Andreas hat gesagt, ich hatte keinen Dreier. Lars hat gesagt, ich hatte einen Dreier. Fangt damit an, was ihr wollt mit den Infos. Auf jeden Fall habe ich gefickt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite für den Dreier. Von Andreas Seite herzlichen Glückwunsch zu einem ganz normalen Sexakt, der unter Beobachtung einer anderen Person stattfand. Und ja, ich hoffe, du kannst uns nochmal vielleicht ein Feedback geben. Vielleicht, ich schätze mal, dass die Frauen auch untereinander das vorher ausgemacht haben. Ja, wir können gerne Dreier haben, aber mir wäre es recht, wenn du dich nicht penetrieren lässt so oder dass ihr euch nicht küsst und so. Das will ich nicht. So klang das ein bisschen, aber vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen und habt jetzt mittlerweile die Bumsparty ein bisschen verlängert und habt ein bisschen mehr Spaß als beim ersten Mal.
Ey, hättest du Bock, dass wir mit meinem Freund einen Dreier machen, aber dass es so unklar ist, dass er danach gar nicht weiß, dass er einen Dreier hatte? Das haben sie bestimmt vorher verabredet.
Den haben wir verarscht.
Ladies, den habt ihr richtig ordentlich verarscht. Nicht verarschen, das machen unsere 10-Dollar-Spender, denn die haben nicht nur einen Dreier mit uns, sondern einen sogenannten Zehner. 10 Dollar im Monat spenden sie für uns. Und lieber Lars, darf ich dir nochmal in Erinnerung rufen, wer uns da so alles unterstützt?
Das darfst du sehr, sehr gerne machen. Ich möchte nur für alle, die diese Rubrik immer gerne überspringen, noch einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt Merchandise haben.
Geil.
Also neuen Merchandise, ein neuer Shop, alles mit unseren Freunden von Heavy German Shit und Love Your Artist. Und ihr findet diesen Merch unter gagreflex.loveyourartist.store. Wir freuen uns natürlich über jedwede Unterstützung, die uns dazu befähigt, dass wir diesen Scheiß hier irgendwann hauptberuflich machen können.
Ja, und lasst uns gut aussehen bei Heavy German Shit. Was sollen die sonst denken? Also ordentlich bestellen, auch wenn ihr das Ding bei euch dann wegschmeißt. Das ist uns völlig egal. Dementsprechend Dankeschön an Hans Gock, Explorer 7, Eduard K., André K., Benji, Niklas, Arte the North Star, das goldene Prinz Albert Piercing, Basti Winkler, Feri, der hochbegabte Ficker, Schmiddli Hedli Du, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Fichtenelch, Captain Jizz Fresh and Biss, Luxen, wer das vorliest, ist ein Pasti, lol, Dark Reaver 91, Florentin Wilnorek, boniertes Arschloch, ein feuchter Ohrhallinger, Fabibi und Edmund Denzel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Auch von meiner Seite vielen Dank an alle abonnierten Arschlöcher da draußen und ja, wir sehen uns einfach oder hören uns an dieser Stelle. Ungefähr gleicher Ort, ungefähr gleiche Zeit. Nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.